Herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast. Heute mit der zweiten Folge zum Thema Hochzeitsfotografie. Ich bin wieder mit zwei Kollegen hier. Einmal mit Dennis Krischka.
Hallo.
Von Herr von Lux, Hochzeitsfotograf in Berlin und Potsdam und Brandenburg.
Richtig.
Und überall.
Und überall.
Und mit noch einem Hochzeitsfotografen, nämlich mit Gerald Schmidt.
Moin.
Moin.
Ja, mit Fotoschmidt sind wir hier.
Fotoschmidt und Fotokrischka.
Ihr Fotostudio des Vertrauens.
Ja, Mann. Die alten Running Gags hier.
Ja, sehr schön. Zum zweiten Mal schon bei uns. Und willst du dich nochmal ganz kurz vorstellen vielleicht für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben?
Ja, Gerald Schmidt heiße ich, bin Hochzeitsfotograf, ansässig in Berlin und habe eine Marke, die sich dann nennt Glimmer Effekt. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, dass der Name nicht mehr ganz Programm ist, aber...
Aber genau. Die Website heißt noch so und
die Website heißt deswegen. Noch so und genau, ist halt eine sehr alte Marke und die bleibt genauso, wie sie ist.
Jawohl.
Yay.
Das bleibt alles, wie es ist.
Wenn ich das so sage, dann bleibt das so.
So, genau, RTL-Bashing hier.
Ja, gut. Also wir haben letztes Mal schon einige interessante, wichtige Themen besprochen und das Ganze geht jetzt weiter. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema Paarshooting, was wahrscheinlich für die meisten von euch, die zuhören, ein sehr interessanter Teil des Tages sein dürfte, des Hochzeitstages, den ihr plant. Wir sprechen noch mal ein bisschen über Preise und was man eigentlich für die Preise generell so erwarten dürfte, wofür man da bezahlt und was es für Extraleistungen gibt, die man dazu buchen könnte und einfach allgemein ein bisschen über den Ablauf des Hochzeitstages und was man so vom Hochzeitsfotografen erwarten darf. Ne?
Ja.
Schön. Wollen wir einsteigen mit dem Paarshooting?
Nee.
Okay.
Ich würd gerne anfangen mit dem Preis.
Das habe ich mir auch gedacht, aber auf unserer Liste, die du angefertigt hast, steht ein Paar-Shooting ganz oben.
Völlig richtig. Das ist nicht chronologisch richtig.
Der Dennis hat die Stella jetzt ganz bewusst reinrennen lassen. Das
toll.
Ist so gemein.
Nein, also du willst nur nicht, dass ich die bessere Moderatorin bin.
Bist du doch eh schon, das ist völlig okay. Ich habe das einfach falsch aufgeschrieben.
Ja.
Wir haben letztes Mal halt schon so über den Preis geredet, deswegen dachte ich, wir reden einfach jetzt am Anfang nochmal und dann machen wir dieses Preisthema zu. Weil
würde
es
auch richtig viel Sinn ergeben. Also
ja, ne? Also Preis ist zwar essentiell, aber ist auch einfach nicht alles, gerade in der Hochzeitsfotografie.
Mhm. Genau.
Und
wir haben ja letztes Mal schon so ungefähr über den Bereich geredet, genau, den man erwarten darf. Und jetzt wollen wir heute nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen, praktisch, was da normalerweise mit dabei ist und was vielleicht noch extra Kosten sein könnten, die dazukommen.
Genau.
Ne? Genau.
Ja, wir haben ja tatsächlich, also der Preis, die Preisspanne, die wir letztes Mal erwähnt hatten, ist erstmal eine Zahl im Raum. Mhm. Wir haben aber nicht gesagt, was man eigentlich dafür kriegt. Deswegen, genau. Gerald, ich gebe die Frage direkt mal weiter an dich.
Ich schmeiß das nochmal kurz rein. Natürlich solltet ihr Folge Nummer 1 anhören, damit ihr hier das volle Informationspaket habt, ja.
Das versteht sich ja wohl von selbst.
Aber falls ihr zufällig jetzt erst auf Folge 2 gelandet seid und nicht nochmal zurückskippen wollt, wir hatten davon gesprochen, dass so 6 bis 8 Stunden um die 1,4 bis 2.000 Euro liegen.
Ja.
Erinnere
ja.
ich mich da richtig?
So ist es.
Super. Gut,
so, ja.
Bitte.
Es kommt hin. Ja, Gerald, also vielleicht mal direkt an dich. Was ist denn bei dir bei diesem Preis sozusagen mit drin? Was kriegen die Kunden von dir?
Mhm, ich glaube, wir haben es letztes Mal auch schon mal angeschnitten, dass das Thema mit einzelnen hinterher Bilder nachkaufen nicht mehr so üblich ist. Das heißt, es ist ein Preis, der ist pauschal und da sind halt Bilder nachbearbeitet in größerer Anzahl. Die größere Anzahl kommt dann so ein bisschen auf die Hochzeit an. Ne? Also hatte ich jetzt irgendwie 5 Stunden lang Kaffee trinken mit bei oder sowas.
Ja. Oder Anzahl der Gäste.
Halt, Anzahl der Gäste ist entscheidend und so weiter. Und dann ist man häufig bei einer Bilderanzahl von 250 bis 500, 550 vielleicht. Viel mehr wird es im Normalfall nicht. Alles nachbearbeitet, alles in voller Auflösung, alles digital. Abzüge sind eher unüblich, es sei denn, manche Fotografen machen so noch hinterher so eine kleine Box fertig und dann sind so ein paar Prints mit drin irgendwie. Aber im Normalfall ist das Thema Abzüge nicht mehr so direkt der Fachbereich des Fotografen. Ne? Also diese Maschinen, die das halt machen, ausbelichten, die kosten irgendwie, was weiß ich, 50.000 Euro oder sowas. Das heißt, sowas stellt sich halt ein großer Dienstleister hin, der das dann im Netz anbietet. Saal Digital zum Beispiel ist einer, den ich immer empfehle. Die machen
die tiptop,
gute Leistung für einen guten Preis.
Benutzen wir auch.
Wenn ihr uns hört, Saal Digital, Rechnung kommt.
Ja.
Wir sind offen für Anfragen.
Ja. Es gibt auch, ich weiß aber nicht mehr welche, das war einzelne, also eine Drogerie, glaube ich, die eine gute Leistung bringt. Und dann gibt es aber auch andere Läden. Ich Bilde mir einen Mediamarkt war, glaube ich, die eher schwierig sind von der Qualität her irgendwie.
Ah,
aber wollen wir uns nicht ins Detail gehen? Also es ist also nicht jeder Abzug ist gleich sozusagen. Und im Zweifel würde ich einfach meinen persönlichen Hochzeitsfotografen fragen, was er empfiehlt.
Genau.
Und so ein kleiner Print kostet, also kleines, so ein mittelgroßer Print kostet um die 19 Cent oder sowas. Da kann man dann so viel drucken, wie man möchte sozusagen. Und es kostet halt nicht allzu viel. Was ist noch mit drin?
Also
Bilder digital, Anfahrt ist im Normalfall extra.
Mhm.
Ja, weil sich das ja immer unterscheidet, ne? Ist das
genau.
Ja nicht das gleiche, ob man eine halbe Stunde oder drei Stunden fährt.
Ja. Genau. Oder fliegt unter Umständen. Ne?
Mhm.
Übernachtung ist nicht mit drin, falls das nötig ist. Also wenn mich jetzt einer irgendwie an der Nordseeküste bucht oder sowas und ich muss bis 24 Uhr arbeiten, dann komme ich natürlich abends nicht mehr sicher nach Hause irgendwie, wenn ich das Auto fahre. Und das heißt, das wäre dann also sozusagen separat. Was haben wir noch?
Ja, naja, wir brauchen jetzt eigentlich grundsätzlich nicht aufzählen, was alles separat ist. Also wichtig ist, was drin ist und das ist auf jeden Fall
Bilder
eine große Anzahl von Bildern, die sind digital, genau. Und alle separat nachbearbeitet, also nicht nur Filter drauf und fertig, sondern immer separat voneinander optimiert.
Mhm.
Genau, und es gibt keine Aufpreise irgendwie für eine Beauty-Retusche oder irgendwie für größere Auflösung oder Wasserzeichenentfernung oder so ein Schnickschnack. Ist alles komplett dabei.
Alles drin.
Ich habe ab und zu mal die Diskussion mitbekommen, ob auch Rohdateien rausgegeben werden. Also ich war ein Teil von so ein paar Facebook-Gruppen, wo es um Hochzeiten und Heiraten ging und so. Und da war immer wieder die Diskussion, dass Leute sich unglaublich aufgeregt haben, dass nicht die Rohdateien rausgegeben werden oder dass sie so lange auf die bearbeiteten Bilder oder nachbearbeiteten Bilder warten mussten und eigentlich so ein bisschen erwartet hatten, dass sie wenigstens, ich zitiere jetzt, hier nicht meine eigene Meinung.
Ich finde es sehr spannend, ehrlich gesagt.
Ja, dass nicht wenigstens in der Zwischenzeit sie schon mal die rohen Bilder hätten haben können oder angucken können. Mhm. Und
krass, okay.
Ich bin der Meinung, das Endergebnis ist ja das, was der Fotograf abliefert. Also das eigentliche Foto aufzunehmen ist nur ein Teil von dem, was man anbietet und wofür man auch bezahlt wird, ne?
Mhm.
Und die Nachbearbeitung und der Stil und dass alles schön hell und sichtbar ist und was weiß ich und das Aussortieren, dass unscharfe Sachen rausfliegen oder unnötige Motive, das ist ja alles Teil von der Arbeit, für die man bezahlt wird, ne? Also
auch das Auswählen halt, genau. Das ist halt, das dauert lange.
Ja, da sitzt man ein paar Stunden.
Ja?
Also man macht halt, mittlerweile sind manche Kameras sogar lautlos, das heißt, da wird die Anzahl der Bilder noch höher. Man macht halt im Verlauf des Tages 1000 bis 3000 Fotos vielleicht, sogar noch mehr irgendwie.
Mhm.
Und das kann man halt keinem zumuten, da irgendwie durchzugucken. Dementsprechend ist es die Aufgabe des Fotografen, der weiß ja auch, was er fotografiert hat. Die Aufgabe des Fotografen, jetzt macht halt Dennis ein Foto von mir.
Nicht lautlos.
Kurz nicht. Fand er doch fast lautlos. Der sortiert er also durch für den Kunden am Ende und weiß ja auch, was er, worauf er sozusagen abgezielt hat, als er die Fotos gemacht hat.
Also dieser rote Faden, den man im Kopf hat, ne? Wie ist die Hochzeit? Wie stelle ich die Reportage praktisch dar? Wie baue ich das auf und so weiter?
Genau, und ich kann mich im Normalfall noch daran erinnern, wenn ich jetzt meinetwegen beim Paar-Shooting war, ich habe jetzt von der Szene so und so viele Bilder gemacht und irgendwo zum Ende hin war genau das Bild, was ich irgendwie haben wollte.
Richtig.
Das sucht man im Nachhinein wieder digital und so weiter. Und diese Auswahl, die halt dann am Ende ein paar hundert Fotos sind, die lässt man dem Brautpaar zukommen. Ich lasse dem Brautpaar meistens vorab schon mal so eine kleine Highlights-Auswahl zukommen, dass die halt erstmal Ruhe haben.
Mache ich auch. Ist super.
Dass sie sich schon mal ein bisschen freuen können.
So nach anderthalb Wochen ist bei mir, du machst eine Woche, glaube ich, ne?
Ja, manchmal mache ich es am nächsten Tag oder manchmal 10 Tage. Also
wie es halt zeitlich
passt, da verspreche ich jetzt nicht konkret irgendwie eine Zeit, aber versuch's halt so schnell wie möglich.
Kleine Highlight-Galerie, da freut man sich schon mal drüber.
Genau. Und dann sollten alle Bilder innerhalb von ein paar Wochen bis, sagen wir mal, maximal 2 Monaten, das muss man vorher festlegen, bei mir steht es im Vertrag drin.
Genau, auch das muss halt einfach kommuniziert werden. Ne?
Genau.
Auch da habe ich schon völlig empörte Stimmen gehört, das dauert jetzt schon 3 Wochen, weil vielleicht der Fotograf gesagt hatte, das kriegt ihr alles innerhalb von ein paar Tagen, aber wenn man das nicht anhalten kann, darf man es halt nicht versprechen.
Fail, ne?
Ja, ist immer so.
Klar.
Ne? Aber ich glaube, so 6 bis 8 Wochen ist auch durchaus gängig, gerade in der Hochsaison wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau.
Mhm. Ich versuche es immer in 4 bis 5. Mhm. Wenn ich es mal nicht schaffe, sage ich Bescheid.
Ja,
genau. Also in der Regel ist es so, wenn ich kriege dann immer als Feedback, alles entspannt, Hauptsache die Bilder wären cool. Darum geht es ja auch, die Bilder sind fürs Leben. Ob man jetzt eine Woche früher oder später die bekommt, ist eigentlich mehr oder weniger egal.
Mhm.
Klar ist man geil drauf, ja? Man will die halt sehen, das ist okay. Das verstehe ich.
Aber genau, also gerade jetzt in der Hochsaison, wenn man dann viele Hochzeiten auf dem Tisch hat, willst du ja auch in jede Hochzeit irgendwie die Zeit stecken, die sie halt verdient irgendwie, ne? Und das dauert halt dann manchmal ein bisschen. Ja.
Okay, was Stella noch angesprochen hat, Rohdateien, Gerald, was hältst du davon?
Halte ich nicht für ein Problem. Also manche mögen es nicht, oder wir können ein bisschen früher anfangen. Früher hat ein Fotograf auf Film fotografiert, das heißt, die abgelieferte Leistung war auch schon inklusive des Looks, wie man heute sagt. Also heute nimmt man ja ein Rohbild auf und legt dann einen simulierten Film sozusagen drüber, der also einen Fuji-Film aus den 80ern oder sowas simuliert. Das heißt, früher war der Look sozusagen schon von vornherein schon da. Heute kommt der erst zum Schluss. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Rohdaten verlange, ist es eigentlich nicht das, was der Fotograf vorher versprochen hat. Der Fotograf sagt, guck mal hier, das ist meine Webseite, das ist mein Portfolioalbum, so eine Bilder kriegst du hinterher. Und nicht die Rohdateien. Manch einer mag es aus Prinzip gar nicht. Ich habe es bei mir irgendwann dann mit reingenommen, weil alle 2 Jahre mal die Anfrage kam. Ich meine, mit den Rohdaten kann man auch nicht viel anfangen. Also das ist halt, ich hatte einmal eine Braut, da meinte irgendwie die Braut, dass der Brautvater so ein bisschen Hobbyfotograf ist und der würde halt gerne auch nochmal rumspielen mit den Bildern. So. Das ist dann okay und das ist aber halt vor allem eine logistische
aufgrund der Datenmengen.
Situation, weil das halt, das ist halt richtig viel, das kann man halt nicht mehr so fix hochladen oder sowas, sondern ich habe also bei mir sozusagen so eine Liefergebühr, die ich anbiete, aber im Normalfall braucht es halt keiner. Das heißt, in der Gebühr ist halt eine Festplatte mit drin. Dann mache ich die Daten drauf und die Festplatte kann das Paar dann auch behalten irgendwie. Aber ich würde da immer erstmal vorsichtig nachfragen, weil manche Fotografen irgendwie da sagen, das will ich nicht und das ist
ist auch okay. Also wenn das verstehe Diskussion persönlich auch nicht. Da gibt es dann unendliche Vergleiche, so wie der Bäcker verrät auch nicht sein Rezept und bla 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 und so, keine Ahnung. Komm ich hinterher, für mich ist es wurscht. Ich glaube immer nur, dass es ein unfassbarer Aufwand ist, dann mit den Rohdateien irgendwas zu machen. Und ich glaube, tatsächlich bleiben die im Endeffekt meistens liegen. Also ich habe es letztens auch wieder ausgeliefert, allerdings nicht als RAW, sondern alles als JPEG, aber unbearbeitet, weil sich das eine Braut gerne gewünscht hat. Habe ich gesagt, klar, kannst du haben. Ich hoffe, du findest irgendwie noch was. Aber ich vermute mal, dass da jetzt nicht viel mit passiert ist, weil die besten Bilder hat sie ja schon bekommen.
Interessant. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass ihr beide sagt, nee, mache ich nicht.
Echt, ja?
Weil ich glaube, so wäre ich. Also,
ja,
das ist
ich meine, klar.
Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, wenn ich bei einer Person, ich weiß nicht, ich mache bei einem freien Shooting mit, sprich, keiner wird bezahlt, alle wollen die Bilder für ihr Portfolio haben oder sowas. Und dann kommt das Model an und sagt, ich möchte mich aber lieber selber schminken, mach du nur die Haare, würde ich nicht machen. Weil dann hätte ich in meinem Portfolio eine Fremdarbeit, die nicht meine ist, beziehungsweise irgendwo würden Bilder auftauchen, wo dann vielleicht steht Styling Stella Löfnig und vielleicht sieht das Make-up total furchtbar aus, das sie gemacht hat, und dann werde ich damit in Verbindung gebracht, weißt du?
Ja gut, aber die Leute werden es wahrscheinlich nicht veröffentlichen und dann runterschreiben, Fotograf so und so.
Nee, ja, genau nicht.
Weil die haben es ja dann selber bearbeitet. Die könnten ja schreiben, Fotograf so und so, Bildbearbeitung so und so. So, okay. Ja, gut,
ich würde mich halt nicht drauf verlassen.
Ich verstehe das Risiko, worauf du jetzt hinweist, das macht durchaus Sinn. Aber
schon wieder so ein bisschen mehr eine Diskussion, die wahrscheinlich für euch als Endverbraucher, sag ich mal, als Kunden nicht so wichtig ist, aber hat mich gerade einfach mal interessiert.
Ja. Also in deinem Fall macht das Beispiel schon Sinn, dass man dann sagt, naja, das ist dann so eine gemischte Leistung und da erkennt man halt nicht, dass das jetzt, dass das Make-up irgendwie nicht von dir ist, oder also ich würde es wahrscheinlich so erkennen, dass es nicht von dir ist.
Natürlich.
Aber, wenn ab und zu mal ein Brautpaar fragt, dann hab mir halt überlegt, okay, dann biete ich es halt irgendwie an, gegen so eine kleine Zustellgebühr irgendwie, so dass man halt den Aufwand so ein bisschen bezahlt bekommt sozusagen.
Vielleicht seid ihr doch einfach entspannter als die Leute, mit denen ich da schon drüber geredet habe, weil ich auch Teil von vielen so amerikanischen Facebook-Gruppen bin und irgendwie so Communities, wo es um Hochzeiten geht und so weiter und so fort, und die sind da sehr, sehr strikt. Habe ich das Gefühl, dass die wirklich sagen, nee, auf gar keinen Fall gibt's nichts. Es gibt das gesamte Endprodukt oder nichts. Aber vielleicht sind die deutschen Fotografen einfach ein bisschen entspannter.
Ich bin auch nicht so gut im Nein sagen, muss ich sagen. Das heißt, wenn mich ein Brautpaar sagt, irgendwie kannst du das und das noch machen, ich sage, na gut.
Ja, geht mir ähnlich.
Ist ja dieser Dienstleistergedanke, ne?
Ja, aber also, es ist halt, wenn die Leute dann glücklich sind, wenn sie es gerne haben wollen, meine Güte, dann sollen sie es halt haben.
Ist okay. Mein Ego ist da nicht so groß, dass ich das nicht irgendwie rauskriege.
Ja, da sieht man halt, dass auch mal Bilder daneben gehen. So, dass halt nicht immer der perfekte Schuss ist, aber entscheidend ist, dass du den perfekten Schuss hast. Aus wie vielen Schüssen der entstanden ist, ist ja im Endeffekt egal.
Auf jeden Fall. Total. So.
Ja.
Okay, cool.
Gut, weiter in die Spur. Gerald, wenn wir gerade so beim Thema Preis waren und so, bietest du denn auch so Zubehör an, was man mit dir noch kaufen kann?
Alben?
Fotoalben, ne?
Genau, also, genau,
gedruckte Fotos drin sind.
Ja, also nicht eingeklebte Fotos, ne, sondern.
Da sitzt der Gerald da mit den Fotoecken und klebt die Bilder rein.
Alben biete ich an. ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, die muss man sich angucken. Das sind ganz große, schwere, schicke Alben. Das ist,
genau, die unterscheiden sich von dem, was man sich selber auch anfertigen könnte mit den Dateien, die man bekommen hat. Wie?
Das ist jetzt, also ja, also die
habt ihr eine andere Zulieferer an die Privatpersonen?
Das sind andere Hersteller, die, ja. Genau, da mhm. ist also nicht für, ist so ein bisschen wie die Metro quasi, okay. Nur in, also ist halt wirklich Handarbeit und super schick, aber diese Hersteller, die man üblicherweise sich da aussucht, die sind halt für Endkunden nicht verfügbar und die sind halt auch wesentlich edler als das klassische, weiß ich nicht, CW-Fotobuch und die ganzen Hersteller, die man ja. so kennt, die halt für einen Fuffi kriegt man halt irgendwie ein Album, aber sieht halt dann auch nach einem Fuffi aus.
Und die Druckart unterscheidet sich halt.
Genau, also technisch ist auch nochmal ein Unterschied, wobei man jetzt, glaube ich, das Album vor sich haben müsste, um das zu erklären.
Genau, ja, ich glaube durch die Haptik und den Look, das überzeugt einen.
Also wenn man das einmal in der Hand hat, dann denkt man so, okay, krass, das, ja.
Das machen wir.
Das sind auch nicht ganz günstig, die Dinger.
Ja, das stimmt, aber ich finde es gut. Ich würde es eigentlich jedem empfehlen, weil es verleiht den Bildern so die nötige Würde und die Wertigkeit.
Ja.
So, gerade bei einer Hochzeit.
Und wenn einer von euch mal auf einer Hochzeitsmesse bei uns am Stand vorbeikommt oder bei Gerald, wir sind ja häufig auf den gleichen, dann habt ihr da ja die Fotobücher auch immer oder die Alben ausliegen. Ne? Ja, das richtig. Heißt, wenn man sich da mal ein Bild machen will.
Kann man schön gucken.
Genau. Und das kann ich bestätigen. Die fassen sich auch super schön an von außen. Schönes Material alles.
Und die können natürlich dann durchaus bei 500 bis 1000 Euro liegen, so ein Album. Aber man sieht den Unterschied und das verstehen die Paare auch. Aber man kann es nicht am Telefon erklären oder jetzt hier im Podcast, warum das so schick ist.
Ja. So, und jetzt hattest du ganz, also das hattest du angesprochen von dir aus, so ein Punkt.
Da ging es auch noch. Zur Vollständigkeit, also natürlich bekommt das Brautpaar die Bilder ja digital voll aufgelöst. Das heißt, jeder kann sich sein Album auch selber zusammenstellen. Das ist halt nur eine Option, die man anbietet.
Ja.
Die ist halt besonders edel, das muss man vielleicht dazu sagen.
Ist ein i-Tüpfelchen.
Genau, ist ein i-Tüpfelchen. Ja. Aber wer sagt, oh, das kann ich mir jetzt nicht leisten, das ist halt eine Extra-Leistung, die jetzt, die man halt nicht machen muss sozusagen. Man hat ja die Bilder. Ne?
Also der Vorteil ist tatsächlich, du bekommst ein Produkt, was man so nicht erwerben kann als Endverbraucher und es wird für dich fertig designt.
Das wollte ich gerade sagen.
Ist halt der massive Unterschied,
dass weil tatsächlich ihr da noch einen anderen Blick drauf
macht man es kaum.
Welche Fotos da vielleicht im Zusammenspiel gut wirken.
Und ein roter Faden, dass der drin ist und so weiter.
Ja. Genau, das genau. Also die Designleistung ist natürlich jetzt nicht zu unterschätzen, an der Stelle haben wir gar nicht erwähnt.
Richtig, ja.
Ich glaube, ich mache das Album immer fertig und das Brautpaar verändert um die 5%.
Ja, ist bei mir ähnlich.
Und also da sieht man schon, irgendwie scheint man da was richtig zu machen sozusagen.
Ja, na, es gibt so Sachen, da weiß man es nicht. Wenn du so ein paar Gruppenfotos machst mit kleinen Gruppen oder so dann und die verschieden groß sind, so dann wird meistens nochmal hin und her geschoben,
ja,
weil ich persönlich nicht die Wertigkeit der Gäste sozusagen in Anführungsstrichen herauslesen kann, weil so nah kommt man sich an dem Tag dann doch nicht, dass man das so ganz genau weiß. Ja. Aber so im Großen und Ganzen läuft es eigentlich immer schon ziemlich gut. Ja. Okay, ich sag's, du hattest das Thema Nachhaltigkeit von Dienstleistungen angesprochen, Gerald. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was du damit meinst und worauf du dich da beziehst.
Ah, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Thema mal her hatte. Das war auch mal irgendwie in einem Blog oder irgendwo wurde das besprochen und ich fand das ganz interessant. Der Ansatz war, dass es ja, also es gibt ja diverse Sachen, für die man sozusagen Geld ausgeben kann, im Normalfall Dienstleistungen für oder bei einer Hochzeit. Und das war ein Fotograf, der das besprochen hat, der meinte, der unterscheidet also Dienstleistungen in nachhaltig und nicht nachhaltig oder irgendwo dazwischen sozusagen und sagte also klar, Fotos sind halt irgendwie nachhaltig oder ein Hochzeitsvideo ist nachhaltig.
Weil man halt lange was davon hat.
Weil man halt sehr, sehr lange was davon hat sozusagen. Ne? Also in 20 Jahren hat man immer noch was von dem, was man da bezahlt hat, also am Hochzeitstag, als halt damals, als man halt geheiratet hat. Und dann gibt es Dienstleistungen, die halt in Vergessenheit geraten, wie jetzt vielleicht der Autoschmuck, den hatten wir ja schon ein paar Mal irgendwie.
Der liebe Autoschmuck.
Oder die bedruckten M&Ms, wo irgendwie das Tütchen 3 Euro kostet.
Als Gastgeschenk.
An 80 Plätzen liegt mal 3 Euro, ne? Eine Kutsche oder ein Oldtimer ist auch so eine Frage. Wenn man jetzt irgendwie ein Oldtimer-Fan ist, dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dass man sagt, oh cool, den Tag habe ich so einen Oldtimer. Wenn man aber nur sagt, naja, wir müssen halt irgendwie von der Kirche zurück zur Location kommen, kann man halt auch einfach normal mit dem Auto fahren oder sowas. Und kann sich halt überlegen, da zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen im Sinne von, ich habe halt von der Kutsche in 20, 30 Jahren nichts mehr, das halt sozusagen da sein zu lassen. Ich überlege gerade, wie
ich... Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Das Budget ist einfach so ein bisschen zu verschiebt.
Und dann gibt es so Dienstleistungen, die sind irgendwo zwischen, die sind, gehen also eher ins Nachhaltige oder gehören dann sozusagen da auch mit rein, obwohl man da nicht gleich drüber nachdenkt, wie zum Beispiel jetzt das Brautkleid, das ist halt auf jedem Foto drauf oder auf jedem zweiten Foto. Das Styling ist auf jedem Foto mit drauf.
Und das sind ja auch zwei Sachen, die wirklich auch die Stimmung an dem Tag bestimmen, finde ich, ne? Also ob die Braut sich wohlfühlt.
Na klar.
Wenn das Kleid das perfekte Kleid ist und super gut sitzt und sie fühlt sich wie die schönste Frau der Welt mit gutem Haare, guten Haaren und gutem Make-up, dann ist das halt auch super viel wert wiederum für die Fotos.
Ne? Wobei jetzt, das ist vielleicht auch ganz interessant, ich hatte eine Hochzeit, die war riesengroß mit allem drum und dran und die hatten ein paar Tage vorher Standesamt klein. Und am Standesamttermin hatte die Braut sich von einem der Online-Versandhäuser, Asos oder Zalando, ein weißes Kleid bestellt mit so ein paar so Blümchenornamenten oder sowas in der Richtung. Und das sah so gut aus, dass ich dachte, krass, also für 300 Euro, da könntest du im Prinzip den ganzen Tag mit feiern sozusagen. Die hatte dann am großen Tag hat sie nochmal ein großes Kleid gehabt, weil sie es unbedingt wollte so. Aber theoretisch, also ich fand das total gut irgendwie. Und,
absolut. Also gerade
ein normales Kleid für 300 Euro ist ja super hochwertig, ne? Also
genau.
Beim Brautkleid wird es halt schwierig, aber normales Kleid für 300 Euro oder auch 200 ist halt schon ein Knaller und das sieht super aus. Man muss sich halt dann wohlfühlen, ne?
Richtig. Es muss sitzen. Eventuell würde ich da dann sagen, weil das beim Brautkleidkauf ist ja auch noch immer dieses, dass es halt angepasst wird und also irgendwie, ne, da wird was rausgelassen, da wird was reingenäht und so weiter und so fort. Das ist ja auch häufig Teil noch des Preises oder man kann das dazu kaufen. Und dann würde ich sagen, wenn man aber ein schönes Kleid online gefunden hat und es passt eh vom Stil, weil es vielleicht eher eine lockere Sommerhochzeit ist und so, ich sag mal, weiße Sommerkleider findet man ja en masse.
Ja.
Und dann kauft man sich das, dann kann man auch einfach nochmal kurz um die Ecke zum Schneider gehen und sich das einmal anpassen lassen.
Ja. Jo. Ich habe jetzt eine Braut dieses Jahr, die hat, obwohl die eigentlich gut Geld haben soll, aber die haben gesagt, nö, ich will es nicht übertreiben, hat sich bei Kleinanzeigen oder irgendwo ein Kleid gesucht, was ihr auch genau gefallen hat irgendwie und was auch genau gepasst hat. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, als halt einmal irgendwie in einen Brautkleidladen zu gehen. Aber das geht auch und dann hat die halt für 500 Euro ein 2000 Euro Kleid sozusagen. Ne? Aber das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also das, ne, wenn es jetzt irgendwie so ein Mädchentraum ist, dann ist natürlich auch vollkommen okay. Ja. Also ich wollte halt nur sagen, es gibt halt nachhaltigere und nicht nachhaltigere und manche liegen irgendwie dazwischen, Dienstleistungen. Klassiker ist vielleicht auch, ob ich jetzt Rinderfilet oder Brokkoli-Bratlinge serviere. Ich überspitze das mal so ein bisschen. Weiß aber halt nach ein paar Tagen auch keiner.
Brokkoli-Bratlinge richtig gerne.
Ja, das ist, da haben wir es schon.
Ich würde auch die Bratlinge bevorzugen tatsächlich.
Ja. Nee, bevorzugen würde ich es nicht, aber ich mag sie gerne.
Nee, also einfach mal so ein bisschen Gedanken machen über die Sachen, für die man Geld ausgibt und manchmal halt, also, oder ja, wenn man jetzt irgendwo sagt, guck mal, ich habe es hier für den Oldtimer 450 Euro gespart, ist man vielleicht dem Thema Hochzeitsvideo oder irgendwas anderem wieder ein Stückchen näher, was halt dann, ja.
Ich finde, das ist im Kern ein super interessanter Gedanke. Passt auch super in die Folge Budget, die wir schon mal hatten, wenn du so willst. Also wenn es darum geht, das Budget zu
schließt
setzen.
Schließt direkt an.
Genau, und jetzt ein bisschen bezogen auf nachhaltige Dienstleistungen im Bereich Visuelles, finde ich das unfassbar gut, weil tatsächlich man die Dinge fürs Leben behält. Ne? Cool. Noch ein Thema, wie man Geld sparen kann, ist ein bisschen kontrovers, hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Es gibt Hochzeitspaare, die sich überlegen, naja, wir haben ja so einen Gast auf unserer Hochzeit und der ist ja Hobbyfotograf.
Der Onkel Bob.
Der könnte doch eigentlich fotografieren. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wir haben einen befreundeten Fotografen. Mhm. Der ist, der macht so Studiofotografie irgendwie. Und der würde unsere Hochzeit auch fotografieren.
Weil
der
macht für
wenig
Fotos
Geld und der macht da schöne Fotos. Ja. Der hat auch eine teure Kamera.
Oder ein paar Scheine auf die Hand.
Das ist sowas, wo ich mal gerne drüber sprechen würde, was du davon hältst, Gerald. Und Stella, du kannst natürlich deine Meinung auch sagen, auch wenn es vielleicht nicht so dein Spezialbereich ist. Aber du weißt ja viel, du hast ja viel mitbekommen.
Ja.
Das sind so Sachen, die ich gerne mal einmal besprechen würde.
Mhm. Ich kann gerne gleich mal den Anfang machen, weil ich da gar nicht viel zu sagen habe, außer das würde ich niemals tun. Ich würde mir immer wen Professionelles buchen. Erstens, weil man sich einfach jemand, der wirklich Erfahrung in dem Feld hat, da haben wir schon jetzt tausendmal drüber gesprochen, dass Erfahrung auch eigentlich das ist, was man mitbezahlt. Ne? Mhm. Und dass man sich da einfach, dass man die Ruhe hat und sicher sein kann, dass alles läuft, weil die Person hat das schon 100-mal gemacht und kann auch in schwierigen Situationen reagieren oder wenn nicht mehr viel Zeit da ist oder so. Also alleine für den Seelenfrieden würde ich das tun und natürlich zweitens auch, wenn, also man bringt die Person, die man dann schon kennt, auch in eine komische Situation, kann ich mir vorstellen. wenn da dann irgendwas nicht schief läuft, ich glaube, da können echt Freundschaften kaputt gehen. Wenn man jemanden.
Du fasst das gut zusammen schon. Also.
Ja, okay.
Ja, ist so. Ja.
Also da, ihr könnt da gerne noch technischer werden. Aber ja, ich denke einfach, das ist eine Belastung für eine gute Beziehung zu einer Person, die man hat, die man sich nicht aufnehmen muss.
Mhm. Genau, also nehmen wir mal an den.
Das gleiche gilt übrigens für Haare und Make-up und für die Tante Emma, die auch Kosmetikerin ist und das dann mal übernehmen möchte unbedingt und eigentlich fühlt man sich damit gar nicht wohl und da ist irgendwie so ein Zwist drin.
Nee.
Ja.
Wir können aber mit dem Onkel Bob anfangen, der also sagt hier, ich mache hier bei meiner Nichte fotografiere hier die Hochzeit.
Kurz nochmal, Onkel Bob ist ein Begriff, der sich geprägt hat für sehr fotoaffine Gäste.
Genau. Genau, das ist, glaube ich, aus dem englischsprachigen Raum, ne?
Ja.
Uncle Bob, der dann mit seiner Kamera vorbeikommt und dem richtigen Fotografen im Weg steht oder sowas.
Also
grundsätzlich erstmal, es gibt natürlich bestimmt Menschen, die lerne ich dann nicht kennen, weil die mich halt nicht ansprechen, aber zum Thema Dienstleistungen mich nicht ansprechen, gibt bestimmt Menschen, die sagen, ja, das Thema Foto ist mir echt egal. Ja, und wenn einem das jetzt nicht so wichtig ist und man sagt, Hauptsache es gibt irgendwie drei Fotos, dann kann man natürlich irgendwie Onkel Bob halt sagen, mach mal irgendwie ein paar Fotos, Hauptsache das passt irgendwie, kann dann aber trotzdem noch in die Hose gehen. Das ist, also man muss halt zunächst davon ausgehen, dass jemand, der das nicht regelmäßig macht, halt echt ins Schwitzen kommt, weil so eine Hochzeit sehr schnell abläuft, die Lichtsituationen immer komplett beliebig sind und man trotzdem in diesen beliebigen Lichtsituationen, also sei es im Standesamt oder wir gehen raus aus dem Standesamt und dann sind wir draußen in der Sonne und gar nicht so einfach. In diesen Situationen, wenn man da noch gute Fotos macht, dann möchte man schon ein paar Jahre Erfahrung irgendwie haben. Dann hatte ich jetzt, hat ein befreundeter Fotograf von mir, hatte die Situation vor 2 Jahren, der war zu einer Hochzeit eingeladen, privat. Und die Braut meinte, ja, hier Onkel Bob tatsächlich, also der hieß nicht Bob, aber macht die Fotos, alles okay.
Ist bestimmt Ulf.
Ja, Rüdiger. Detlef, also Rüdiger, Manfred, weiß ich nicht. Und der Fotograf, der Befreundete von mir, meinte, pass auf, ich schenke euch paar Fotos. Das heißt, ich würde so eine halbe Stunde irgendwann am Tag, hab die Kamera bei, mache ein paar Fotos zusammen. Aber sonst, die restliche Zeit ist die Kamera sozusagen im Auto. Tag war also dann vorbei irgendwie, die haben also Fotos gemacht irgendwie, was weiß ich, im Sonnenuntergang und total super. Und nach ein paar Wochen ruft dann diese Braut den befreundeten Fotografen an in Tränen und sagt, vielen, 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 vielen Dank, dass wir diese Fotos gemacht haben, weil der Onkel Bob hatte seine Brille nicht auf den Tag und hat nicht erkannt, dass er den Autofokus der Kamera nicht anhatte. Das heißt, 90% der Bilder waren unscharf, nur bei denen, wo zufällig der Abstand gepasst hat, waren die Bilder scharf und bei allen anderen. Gott. Das heißt, sie haben also mehrere hundert Bilder von ihrer Hochzeit, die alle unscharf sind.
Oh.
Das tut mir im Herzen weh.
Ja, ey, ist hart.
Von so einer Sache muss man erstmal ausgehen. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der ist Amateurfotograf, macht das auch ganz schön irgendwie und der hatte irgendwie 2 Studentenfreunde und die meinen, kannst du die Fotos bei uns machen bei der Hochzeit? Und er meinte, ja, kann ich machen. Ich spreche ja mit ihm viel und er kennt das Thema also genauso gut wie ich quasi, was Hochzeiten und da Fotos und Dienstleister und so weiter angeht. Und er meinte, kann ich machen, aber ihr geht bitte zunächst erstmal davon aus, dass ihr keine Fotos an dem Tag bekommt, die in irgendeiner Form brauchbar sind. Ich habe noch nie eine Hochzeit fotografiert. Das heißt also, ihr müsst davon ausgehen, dass ihr gar nichts bekommt. Dafür kostet es aber dann 0 Euro. So, jetzt muss man natürlich erstmal einen Freund haben, der da Lust drauf hat. Da können wir gleich nochmal drauf kommen irgendwie. Aber der hat das dann am Ende gar nicht schlecht gemacht. Und das war also jetzt eine positive Geschichte sozusagen an der Stelle. Aber man muss halt davon ausgehen, dass es nicht so wird, wie man sich das vorstellt. Das
war gleich auch die richtige Prämisse, die er gesetzt hat.
Total.
Genau, das ist halt wichtig.
Wir sind hier bei 0.
Genau.
Von Anfang an.
Genau.
Alles andere ist Bonus.
So muss man es eigentlich machen.
Ja.
Und dann können die Leute sich überlegen, okay, gehe ich dieses Risiko ein oder nicht?
Ja.
Genau. Ja.
So, und also bei ihm hat es gepasst. Ich habe mir die Serie angeguckt. Echt richtig gut so für die erste Hochzeit quasi. Aber es gibt halt einen Haufen Faktoren, die halt den Profi ausmachen. Das eine ist halt irgendwie in jedem Licht vernünftige Fotos zu machen. Vorher schon zu wissen, was jetzt gleich passiert. Ne? Also ich kann halt runterzählen, in 5, 4, 3, 2 passiert genau das. Weil man es halt schon sehr, sehr oft gesehen hat und kennt dann also die Abläufe und kann sich also in Ruhe darauf vorbereiten. Also in Ruhe in Anführungszeichen, man hat halt so 5 bis 10 Sekunden. Das ist dann bei uns dann sozusagen schon ruhig. Und kann halt die Momente entsprechend festhalten. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas anderes sagen.
Das ist eine gute Frage.
Achso, und dann gibt es natürlich bestimmte technische Komponenten, die jetzt den Profi sozusagen ausmachen. Ja? Also der,
von der Ausstattung her, meinst du?
Genau, von der Ausstattung. Das eine ist eine Kamera, die halt sehr, sehr lichtempfindlich ist, sprich also in einer dunklen Kirche, also so eine Dorfkirche, die vielleicht irgendwie um die 1000 Jahre alt ist oder, oder sowas in der Richtung. Das gibt es ja in Deutschland öfter.
Mit kleinen Fenstern.
Ganz kleinen Fenstern und so weiter und dann keine Lampen an. Das ist für mich überhaupt kein Problem, aber schon so, dass ich halt gucken muss, dass ich mir da Mühe gebe, aber ist mit einer teuren Kamera durchaus machbar. Das ist nämlich dann da der Punkt, wo dann der Preis der Kamera doch wieder einen Unterschied macht, ob man halt ein Profimodell hat oder nicht. Tagsüber draußen ist es nicht ganz so entscheidend. Da könnte ich theoretisch mit dem Handy auch durchaus passable Bilder machen, aber in so dunkleren Räumlichkeiten wird es dann schon schwierig. Auch morgens beim Styling zum Beispiel kann der Raum halt dunkler sein. Irgendwie, ich meine, die Braut wird tendenziell am Fenster sitzen, damit die Stylistin noch was sehen kann. Das ist dann also erstmal eine gute Situation, aber es kann halt schon, ne, in dunklen Momenten wird es ein bisschen schwieriger. Dann hat man ja so ein bisschen so einen Workflow, ne? Also man macht ein Bild, optimalerweise hat die Kamera irgendwie zwei Speicherkarten, sodass, wenn eine kaputt geht, da schon mal ein Backup entsteht.
Genau.
Dann kommt man nach Hause, zieht die Bilder sofort auf den Laptop. Das ist dann das dritte Backup oder das zweite Backup sozusagen. Also gibt es die Bilder dreimal schon. Dann sollte man irgendwie den wieder backuppen mit einer
Festplatte
wird Time Machine oder sowas,
genau. Ja.
Unter Umständen vielleicht auch gleich irgendwie in die Cloud, falls die Bude nämlich abbrennt oder ausgeräumt wird, hat man auch nichts davon, wenn man die Kamera neben dem Laptop zu liegen hatte. Und das sind so Sachen, die beachtet halt ein Profi, weil er sagt, es darf niemals passieren, dass ich keine Bilder habe von der Hochzeit.
Ja.
Und darauf ist halt der ganze Workflow sozusagen ausgelegt. Und das hat der Privatmensch jetzt nicht. Wie gesagt, wenn man sagt, für 0 Euro gehe ich das Risiko ein, das ist vollkommen okay. Aber es ist halt immer, also es ist halt, weiß nicht, wie Fahrradfahren in Berlin. Im Prinzip passiert halt nichts, aber es kann halt schon sein, dass man dann doch unter dem LKW landet irgendwie, ne? Also der Extremfall, der muss halt schon, muss man mit einpreisen.
Ja, das hast du eigentlich gut gesagt, ja.
So, das war der Onkel Bob.
So, und dann gibt's noch den befreundeten Fotografen, der sonst vielleicht aber im Studio fotografiert und keine Hochzeiten.
Oder ganz tolle Reisefotos in Afrika macht.
Genau, also es gibt's natürlich super talentierte Fotografen, aber Hochzeiten fotografieren muss man lernen. Es ist einfach so. Also das
ist eine ganz eigene Disziplin, ne?
Man braucht Jahre, oder zumindest also eine bestimmte Anzahl von Hochzeiten, bis man perfekt antizipieren kann, was passiert, wie verändert sich das, wie gehe ich mit verschiedenen Situationen um, um halt immer on point zu sein. Und jemand, der das noch nie gemacht hat, auch wenn er sonst super geile Fotos macht, der kann nicht gleich abliefern. Das ist unmöglich.
Der wird vor allem auch nicht mit der Ruhe an dem Tag dann da vor Ort sein. Also wenn ich halt bei einer Hochzeit bin, dann strahle ich eher noch Ruhe aus, die andere noch abhaben können, als andersrum. Und wenn halt der befreundete Fotograf, der also in Afrika die krassesten Bilder macht, kommt, heißt es aber noch lange nicht, dass einen die Bilder von der eigenen Hochzeit in der Uckermark dann genauso beeindrucken, weil halt in Afrika machst du halt ein Foto vom Baum und alle, die noch nicht in Afrika waren, denken so, oh, wie krass, ne? Und genau, da wirkt halt der Baum alleine und die Landschaft und das Licht ist halt alles schon fertig. Man muss dann sozusagen nur noch auslösen und man löst ja auch immer nur dann aus, wenn man gerade Lust drauf hat und zeigt am Ende nur die Bilder von 3 Wochen Safari, auf die man Lust hat sozusagen. Ne? Wenn man dann also 20 geniale Bilder hat, ist man aber noch lange kein hervorragender Fotograf, der jetzt optimal für Hochzeiten geeignet sind, wo halt alles ein bisschen wilder ist. Ja? Also es fängt ja schon an, dass man morgens bei den Vorbereitungen vielleicht nicht irgendwie in einem super fancy Hotel ist, wo alles perfekt ausgestattet ist, sondern vielleicht beim Brautpaar zu Hause, wo das Licht ein bisschen wild ist, ne? Wo man halt nicht irgendwie einen Innenarchitekten hatte, der sich um das Licht Gedanken gemacht hat und so weiter. Und da kann man auch total tolle Bilder machen. Also ich bin ein Riesenfan davon, Vorbereitungen zu Hause zu fotografieren, ist aber wesentlich anspruchsvoller.
Absolut. Klar, du musst aufräumen ein bisschen, du musst gucken, wie sind die Winkel und so weiter. Du bist halt nicht in einem cleanen Raum, der...
Ja.
Ja, okay. Und dann gibt es noch den Punkt, einen Gast sozusagen, der vielleicht entweder Fotograf ist oder halt super gut fotografieren kann, den zu fragen, ob er Bilder macht. Das hast du vorhin schon angeschnitten.
Da sind wir gerade drin. Also wir haben jetzt den befreundeten Afrika-Fotografen.
Ja, aber der ist vielleicht kein Gast. Der wird einfach nur als Fotograf gebucht.
Ist richtig.
Genau, und jetzt nochmal den Unterschied, wenn halt praktisch ein Gast da ist, dem zu sagen, kannst du nicht Fotos machen. Ich schmeiß einfach mal meine Meinung vorweg. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man damit der Person aufbürdet, irgendwie Bilder abgeben zu müssen hinterher. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn man es nicht so kommuniziert, dass man sagt, okay, ich mach's, aber erwarte, dass ihr kein Bild bekommt, ist halt schwierig, weil dann müssten sie eigentlich ja doch jemanden buchen. Dieser Druck, der hindert dich daran, Gast sein zu dürfen bei dieser Hochzeit. Also sobald du da eine Aufgabe hast, bist du kein Gast mehr. Das geht einfach nicht.
Und auch, wenn die Leute dir sagen, ach, mach einfach Mach einfach so bei der Trauung so ein, zwei und dann vielleicht gehen wir später nochmal 5 Minuten da aufs Feld und machen da nochmal ein bisschen und den Rest der Zeit macht dir da keinen Stress. Ne? Einfach, wenn es gerade passt.
Das sind so diese klassischen Aussagen, die immer krass schwierig sind.
Einfach. Man kann das nicht. Also als Person, die dann so unfreiwillig beauftragt wird sozusagen, ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann, da wirklich mal eine Stunde sich zwischendurch zu sagen, nö, mache ich jetzt aber halt einfach nicht, weil ich will jetzt diese Stunde auch mal gerade Spaß haben.
Ja. Also es gibt also die beiden Situationen, wir haben entweder den Afrika-Fotografen, wenn wir jetzt sagen, okay, den mögen wir also total gerne, den hätten wir eh eingeladen, so, lassen wir mal den fotografieren. Nee, stimmt nicht. Komm mal nur zurück. Wir Onkel Bob soll fotografieren. So, und der würde jetzt also ganz schön schwitzen bei der Hochzeit und hoffen, dass er irgendwie was abliefern kann. Und kann also in keinem Fall wird er irgendwie zur Ruhe kommen und kann also auch insbesondere bei der Trauung, die ja irgendwie schon so der Teil ist, um dass sich dann der Rest sozusagen gliedert, weiß ich nicht, also das ist ja sozusagen der Zentrale.
Was wolltest du sagen?
Weiß ich,
nur so gehört.
Der zentrale Punkt ist ja die Trauung sozusagen und das ist ja auch der emotionalste Teil des Tages sozusagen. Wenn ich dadurch ein Gerät gucke, gilt auch für alle anderen Gäste, die aus der dritten Reihe fotografieren, wenn ich dadurch ein technisches Gerät gucke, bin ich emotional eben nicht mehr im Brautpaar. Sondern muss mich halt auf mein Gerät kümmern, um mein Gerät kümmern sozusagen. Mhm. Also ähnlich wie beim Konzert mit Film oder so, ne? Du kriegst halt vom Konzert nichts mehr mit. Das heißt, da kann man jetzt also entweder einem Freund sagen, hier, mach mal die Fotos irgendwie, das würde dann heißen, dass der halt nichts davon mitbekommt und man weiß nicht, ob hinterher Bilder dabei rauskommen. Oder man hat jetzt vielleicht zufällig wirklich einen Profi-Hochzeitsfotografen im Freundeskreis. Und für den gibt's aber nur zwei Varianten. Entweder ich genieße die Hochzeit und feiere mit euch mit und lass vielleicht auch ein paar Tränchen kullern irgendwie während der Trauung. Oder nichts davon und ich konzentriere mich voll auf meinen Job, liefere halt hinterher auch ab. Also das ist da dann natürlich schon safe, wenn man da einen Profi hat, der wird dann also auch abliefern, der weiß ja, was er tut. Aber er ist halt dann emotional nicht mehr bei der Hochzeit mit dabei.
Richtig. Genau. Ich habe zum Beispiel jetzt einen gleichgelagerten Fall, also zwei richtig gute Freunde von mir heiraten im nächsten Jahr und die meinen halt, Dennis, wir kennen dich halt und wir finden deine Fotos cool, wir hätten gern dich. Mhm. Dann habe ich gesagt, können wir machen, Problem ist, ich kann da nicht mehr Gast sein, das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Und jetzt haben wir darüber gesprochen und haben einen guten Deal gemacht, also ich begleite einen bestimmten Teil des Tages als Fotograf, bin dann aber nicht Gast, also bis zum Abendessen und danach bin ich Gast. Mhm. Dann haben sie gesagt, wir freuen uns dann, wenn du da bist, die Kamera kommt dann weg. Ich habe gesagt, okay, vielleicht hole ich sie nochmal kurz raus, wenn ihr nochmal antanzt und dann so für die ersten 15 Minuten oder so, dass da nochmal ein paar Partyfotos mit dabei sind, um die ganze Nummer abzurunden. Ja. Aber dann wirklich ist die Kamera weg.
Ja.
Weil ich kann, dann geht's nicht mehr. Also man kann es nicht vermischen, das funktioniert nicht. Und so haben wir das gelöst sozusagen. Das funktioniert dann super. Bin ich auch super happy mit. Aber es geht nicht, dass du mal Gast bist, dann bist du wieder Fotograf, dann bist du wieder Gast, dann bist du Fotograf, das funktioniert nicht.
Und du hast natürlich diesen Moment auch nicht verpasst, das einmal klar zu machen, ne? Weil ich glaube, wenn man nicht bereit ist, diese Anfrage zu bekommen, also wenn einem das so ein bisschen aus der Breitseite erwischt, dann sagt man erstmal, ja klar, den Gefallen tue ich euch.
Ja.
Und dann ist der Moment irgendwie vorbei, wo man hätte sagen können, okay, aber stellt euch drauf ein, es wird so und so sein, zu dieser Uhrzeit kommt die Kamera weg oder geht davon aus, es wird vielleicht keine guten Bilder geben oder was auch immer und dann hängt man drinne.
Ja, absolut. Bei Dennis weiß es von vornherein natürlich, die Bilder werden also passen, aber er ist dann also emotional losgelöst von zum Beispiel der Trauung. Das heißt, da wird es dann schon schwieriger, irgendwie zu sagen, oh, das ist schön. Ne?
Na, zumindest so 90%. Also ja, ich bin schon manchmal emotional auch eingebunden, wenn es besonders schön ist. Ja, aber man kümmert sich natürlich hauptsächlich drum, okay, wo passiert jetzt hier was? Ist irgendwie ein Gast, der krass berührt ist, irgendwie, der gerade fett Tränchen verdrückt oder irgendwelche, die gerade loslachen oder so. Oder das Brautpaar, Hochzeitspaar, wenn machen die gerade irgendwas so. Da ist man halt, da guckt man halt die ganze Zeit. Das heißt, du bist nicht so in diesem Modus. Einfach, geht
also
nicht.
Also Grundaussage, zwei Probleme gibt es bei der ganzen Sache. Einmal, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass es wirklich so gut wird, wie man sich das wünscht und wie man das vielleicht auch online gesehen hat bei vielen verschiedenen Hochzeitsfotografen, weil die Person einfach kein Hochzeitsfotograf ist und vielleicht gewisse Situationen nicht so handeln kann, wie jemand, der das seit Jahren professionell zigmal im Jahr macht. Und Szenario zwei, dass man einfach einen Freund, einen Gast, den man gerne dabei hätte und wo man sich wünscht, dass die auch Teil des Hochzeitstages sind, dass man dem sozusagen die Erfahrung so ein bisschen nimmt, Gast zu sein.
Ja.
Absolut.
Also ich glaube, dass in unangenehme Situationen bringt und worst case, wenn es eben dann nicht so wird, dahinter vielleicht was kaputt geht.
Ja, genau. Und wenn halt irgendwas schief läuft, weil der Onkel Bob irgendwie die Brille nicht auf hatte oder sowas, Autofokus war nicht an.
Ist eine krasse Story, Alter.
Dieses Ding steht halt ein Leben lang dann zwischen euch.
Richtig. Ne?
Das ist halt ein wichtiges. Genau. Das heißt, wenn man das jemand hat, dem man vielleicht auch nahe ist, weiß ich, die liebste Cousine oder sowas in der Richtung, die aber so schön fotografiert. Und irgendwas haut halt nicht hin oder so und die hat irgendwie die Speicherkarte, weiß nicht, ist ausgefallen und
ja, oder es gibt vergessen.
Gar keine Bilder oder
war keine drin.
Ja, das kann passieren. Das ist dann halt so ein Ding, was zwischen euch steht. Ne? Also es ist halt kein Dienstleister, wo du sagst, ich erwarte jetzt hier Leistung. Ne?
Korrekt.
Und die muss abgeliefert werden, sondern das ist halt ein Gefallen und dann ist aber hinterher so.
Ja. Also auch wenn es sich komisch anhört von unserer Seite, weil wir halt die Profis sind und damit unser Geld verdienen, ist jetzt auch keine Angstmache sein. Ja. Aber klare Empfehlung, gebt das Geld aus. Das rechnet sich tausendfach hinterher.
Es ist sehr einfach eine Sache von Managing Expectations. Ja. Also
ist es wirklich so, gebt da Geld aus für was Wertiges, worauf ihr euch freuen könnt, was dann hinterher super geil ist und euch euer Leben lang sozusagen bleibt und ihr euch immer an den tollen Hochzeitstag erinnern könnt, als dann vielleicht irgendwie das Ganze so mit so einem negativen Touch behaftet zu haben für immer. Mhm. So, das wäre halt echt schade.
Mhm. Also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist halt bei einem Brautpaar halt nur das Paar-Shooting zu machen. Ne? Das heißt, du bist den ganzen Tag voll dabei und hast dann halt eine halbe Stunde Paar-Shooting zwischendurch.
So wie dein Kumpel da, der
genau,
ist. Genau, das ist ja natürlich
relativ,
klasse.
Relativ entspannt. Der ist übrigens auch Dennis, der
heißt, auch. Oder, muss ja ein Spitzentyp sein.
Der ist richtig gut, ja.
Kann man sich gleich drauf verlassen.
Ja.
Alles klar. Gut, also ich mache mal eine Überleitung zu einem anderen Thema. Ihr seid ja dann dort vor Ort und macht die Fotos von den ganzen Gästen. So. Und dann gibt's ja aber auch das, dass Gäste natürlich ihr Handy zücken oder selber auch freiwillig eine Kamera dabei haben, ohne da jetzt einen großartigen Deal mit dem Hochzeitspaar zu machen. Wie würdet ihr vorschlagen, dass man als Dienstleister oder speziell als Hochzeitsfotograf auf einer Hochzeit auftaucht? Versucht ihr sozusagen optisch zu den Gästen zu passen? Zieht ihr euch besonders schick an? Zieht ihr euch besonders gemütlich an, weil ihr die ganze Zeit am Rumspringen und Hocken und Knien seid? Oder wie findet ihr da eine gute Balance zwischen wir wollen jetzt nicht hier unangenehm auffallen, weil wir so im Schlabberlook kommen und wir können auch nicht keinen Anzug tragen oder so?
Ja, ich habe immer meinen Jogginganzug von Lacoste an. Also Spaß. Ich glaube, Gerhard und ich sehen es da relativ gleich, oder?
Ja.
Nee?
Ja.
Also wir haben immer eine dunkle Jeans an und Herrenschuhe, obwohl du bist ein bisschen umgestiegen auf dunkle Tonschuhe, ne?
Durch die Kilometer, die man macht, habe ich jetzt so, also es ist ja auch unter, wenn du jetzt bei den Kellnern guckst oder so, sind ja so Sneaker nicht so ganz unüblich, weil die halt, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist, ein bisschen besser sind, aber die sind halt auch schwarz und jetzt nicht so auffällig irgendwie.
Ich glaube, deinen Füßen geht es dann abends besser als meinen. Ich habe schwarze Herrenschuhe an und das merkst du halt schon, auch wenn da nur so ein Mini-Absatz dran ist, aber es verändert so dieses ganze Laufen, wenn man sonst immer nur Sneaker anhat. Und sonst oben Hemd, Sakko, ne? Und
richtig.
Gerhard fing gerade an zu lachen.
Wenn Dennis Wörter oben und unten rum sagt, da kommt normalerweise mal gleich ein Spruch her oder so.
Ja, von dir vielleicht. Nee, und ich trage persönlich mal gern noch eine Schleife, weil ich es feierlich finde und es mich aber nicht stört beim Fotografieren. Also Krawatte wäre schwierig, weil die runterbaumelt, die würde sich in meiner Kamera verfangen.
Ja, stimmt.
Deswegen eine Schleife, also eine Fliege im Volksmund. Obwohl ich finde, dass Fliegen nur Clowns tragen. Also bitte nenn Schleife ab jetzt. Hier ein kleiner Tipp von mir.
Dann ist der Schleifenprofi.
Ja, sorry, aber das ist so, keine Ahnung, Fliege klingt komisch, Alter. Oder ich habe letztes Mal das Wort Propeller gehört. Da dachte ich, so, jetzt aber gut hier.
Propeller habe ich auch mal an der Mütze, die ich immer anhabe.
Ja, genau.
Da kam so eine Schwiegermutti an da und meinte so, hey, darf ich mal deinen Propeller drehen? Und ich dachte zuerst, will sie jetzt? Ich habe es nicht verstanden.
Vielleicht war das eine Anspielung. Die wollte gar nicht deine...
Ja, jetzt auch nicht. Sehe auch nicht. Also gut,
genau, also,
das ist aber ein anderes Thema.
Also wie ein ordentliches Hemd. Tatsächlich ist, je dunkler, desto besser, wenn du zum Beispiel noch einen Videografen mit bei hast. In dem Moment, wo du was Helleres anziehst, fällst du immer gleich auf, wenn du durch die Gegend läufst. Wenn du dunkel anziehst, nicht ganz so sehr. Ist aber, wenn kein Video da ist, ist es nicht so tragisch. Also der Fotograf, wenn er sich da Mühe gibt, fällt echt super wenig auf an dem Tag eigentlich. Genau, ein bisschen ordentlich anziehen. Fotoweste lassen wir zu Hause.
Ja, ist immer ganz witzig. Also ich laufe manchmal so an Hochzeiten vorbei, in Knallrot, auch im Privaten.
Bitte knallrot dann auch die Weste.
Mit Firmenlogo.
Ja, hast, genau, diese Dudes, die entweder so ein riesen, so ein Poloshirt anhaben mit so einem riesen Druck hinten drauf, irgendwie so, ja, Fotokrischka. Oder halt so eine Fotoweste, die aussieht irgendwie, als würdest du in den Krieg ziehen mit so 50 Taschen drin, die alle richtig dick sind, so damit du auch alles am Mann hast. So, ja. Ja, ich meine, 50 Speicherkarten drin und
direkt
noch 20 Ersatzakkus und so.
Direkt von der Safari aus Afrika gekommen.
Das ist mega crazy und sieht halt einfach nicht schön aus. So, sorry, das passt eigentlich nicht in die Gesellschaft. Und man fällt halt total auf.
Genau,
du kriegst keine coolen Fotos.
Das meine ich halt auch, genau. Also einerseits ist man dann selber auf den Fotos von den Gästen auch drauf und dann kann es sein, dass jemand drauf guckt und denkt so, Und natürlich schafft man das nicht mehr so ganz unauffällig, sich durch die Menge zu bewegen und so eine sneaky Momentaufnahmen zu machen. Ne?
Das stimmt. Also die Leute wissen natürlich, dass du der Fotograf bist. Mhm. Du hast ja auch meistens eine Kamera in der Hand.
Ja, aber so 99% optisch triggert
genau,
das dann
wenn
halt
du so am Augenwinkel dann so auftauchst und die Kamera erstmal unten hast, so, dann wirst du erstmal nicht wahrgenommen. Und dann, wenn du den Moment hast, nimmst du die Kamera schnell hoch, zack, 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 und dann hast du halt einen tollen Moment erwischt.
Also ich habe halt normalerweise eine Kamera irgendwie am Mann, bei der Trauung auch eine zweite, dass man halt, das ist wieder diese Backup-Geschichte, ne? Also es kann mal vorkommen, alle paar Monate, dass die Kamera irgendwie sagt, Error.
Ja. Richtig, ja.
Dann weiß man normalerweise, wie man damit umzugehen hat. Also Akku raus und wieder rein hilft.
Mal draufhauen.
Kann aber auch mal sein, dass irgendwas nicht funktioniert oder man lässt die Kamera, was weiß ich, fallen oder so. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber könnte ja. Und das heißt, man hat also immer eine zweite Kamera am Mann, die man dann einfach nimmt und direkt weiter fotografiert und keiner muss auf einen warten oder sowas, was am Standesamt auch gar nicht geht, wenn man da so einen 15-Minuten-Slot hat. Das heißt also, so eine zweite Kamera ist zum Beispiel Teil des Profi-Daseins irgendwie. Ja?
Hätten wir vorhin nochmal erwähnen können, ne?
Ja.
Der Unterschied zwischen Profi und Hobbyfotograf.
Ja. Das heißt, ich habe also eine Kamera, manchmal zwei, wobei ich das ist mir dann schon wieder zu auffällig eigentlich. Das heißt, am restlichen Tag ist die Kamera halt immer in der Nähe, aber nicht am Mann. Aber bei der Trauung ist halt, geht dann alles sehr fix und da sollte man dann auch selber schnell reagieren können. Und so ein kleines Ledertäschchen irgendwie, was ich oben umhänge, wo dann halt irgendwie noch zweieinhalb Objektive irgendwie drin sind, mit einem extra Akku noch und noch einer Speicherkarte und das war's dann auch schon. Also man braucht ja auch nicht so viel, wenn man weiß, was man tut.
Das stimmt allerdings. Okidoki, dann haben wir das. Jetzt würde ich gerne über das Thema Paarshooting reden, womit wir eigentlich starten wollten, was auf der Liste steht. Gerald, vielleicht wieder direkt an dich. Was denkst du, wie man so das Thema Paarshooting gestalten sollte und wann die beste Zeit dafür ist?
Also ich würde immer erstmal so 2 bis 3 Stunden einplanen in der prallen Mittagshitze.
Ja, so 12 Uhr
ja.
Und dann bitte 2,5 Stunden einplanen.
Genau, das Brautpaar muss halt hinterher wirklich so durchgeschwitzt sein, dass Stella nochmal was zu tun hat. Wenn sie dann
genau, sonst lohnt sich das ja nicht, ne?
Arbeitsbeschaffung für die Stylisten.
Dankeschön, ich danke euch dafür.
Also der Optimalfall ist, man hat jetzt irgendwo, was weiß ich, eine Scheune oder ein Schlösschen oder irgendeine andere Location und läuft mit dem Brautpaar irgendwie einmal ums Haus, ist in einer halben Stunde zurück und hat genau alle die Bilder, die man gerne hätte. Das ist so das, was ich im Normalfall auf die Reihe bekomme. Das ist eine gefühlte halbe Stunde, das kommt immer so ein bisschen drauf an, das können auch mal 35 Minuten sein, aber definitiv nicht 2 Stunden. Der Dennis macht schon wieder Fotos von uns.
Völlig irritierend,
ja,
oder?
Da muss man sich konzentrieren dann.
Dabei hat er gar nicht seine Fotoweste.
Ohne Fotoweste ist der Fotokrischka nur halb. Also genau, halbe Stunde und tendenziell so spät wie möglich am Tag, weil das Licht halt immer weicher und immer schöner wird. Nun geht es nicht bei jeder Hochzeit, dass das zeitlich irgendwie reinpasst. Das heißt, häufig macht man halt Paarfotos um 15, 16 Uhr vielleicht oder sowas in der Richtung, wo das Licht noch nicht ganz das ist, was man sich gerne wünscht. Ist aber kein Problem, man kriegt trotzdem sehr schöne Bilder hin. Und kann vielleicht dann am Abend, in den Abendstunden nochmal irgendwie 5 oder 10 Minuten rausgehen. Sagt dem Brautpaar hier, Mensch, wie sieht's aus? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Dann sind die so schnell weg und auch schon wieder so schnell zurück, dass es eigentlich keiner merkt. Also was man halt vermeiden will, ich glaube, darauf wollte Dennis so ein bisschen hinaus, ist, dass man halt nicht mit dem Paar irgendwie 2 Stunden lang weg ist und die Gäste so denken, kommen die jetzt nochmal wieder oder können wir jetzt nach Hause gehen? Fangen wir schon mal an zu essen ohne die oder sowas?
Und ich glaube, bei dem Paar wird dann auch die Energie irgendwann runtergehen, oder? Also
ja,
würde ich jetzt mal so vermuten, gerade Leute, die nicht gewohnt sind, ewig vor der Kamera zu stehen und ewig zu performen, sozusagen.
Ja, ja, genau. Also ich verlange dem Paar prinzipiell nicht allzu viel ab, also die sollen eigentlich nur miteinander so ein bisschen toteln, aber das ist trotzdem ein Modus, in dem man das Paar bringen kann, aber den hält man nicht 2 Stunden, das geht gar nicht.
Genau.
Das heißt, irgendwann würden die Bilder dann auch irgendwie unglaubwürdiger werden, wieder gestellter irgendwie aussehen.
Also unterschreibe ich alles ganz genau so, wie du es gesagt hast. aufteilen, irgendwie, damit man verschiedene Lichtsituationen hat, damit das Paar nicht so lange von den Gästen weg ist. Man hört immer wieder, tatsächlich auch heute noch, diese Horror-Stories von befreundeten Paaren oder so, die so auf Hochzeiten waren und halt sagen, ja, und dann saßen wir dann da und war das Paar irgendwie 2 Stunden weg. Ja. Und dann denkst du so, und dann meine ich, was hat er denn gemacht? Und die so, naja, wir kannten uns alle noch nicht so gut und so. Und ja, dann hat man halt mit den Leuten gequatscht, die man so kannte, und dann haben wir halt gewartet. Ja. War auch jetzt kein Spiel oder irgendwas, womit wir uns beschäftigen konnten, kein Gästebuch oder irgendwas, keine Ahnung, um so ein bisschen die Zeit zu füllen. Also deswegen niemals machen. Also immer nur kurz.
Und es ist ja auch, ich meine, so ein Tag ist in etwa 12 Stunden lang. Ja? Also man fängt irgendwann mittags an oder sowas und ist dann, also so über den Daumen. Das heißt, wenn ich da das Paar 2 Stunden lang rausnehme, dann habe ich irgendwie fast 20% irgendwie von dem Tag jetzt für mich geklaut, sozusagen. Das heißt, ich nehme das Brautpaar den Gästen irgendwie auch so ein bisschen weg, ne?
Hast du recht. Also klar, die Fotos sind denen wichtig, den Leuten, was auch völlig in Ordnung ist, aber trotzdem immer vorsichtig, ne? Ja. Hast du recht. Also schon niemals im Vordergrund spielen.
Ja.
Habt ihr denn mal Paare gehabt, die das unbedingt wollten?
Ja, ich hatte mal ein Paar, die haben 3 Stunden Paar-Shooting eingeplant.
Und hat sich das jetzt so im Nachhinein gelohnt?
Also es war anstrengend, haben sie auch selber gemerkt. Ja. Die Fotos waren super, weil es war halt in Potsdam und wir sind halt einmal komplett quer durch Potsdam gefahren, also von ganz grün bis totale Platte.
Gut, also voll auch.
Es war ganz witzig.
Location-Wechsel immerhin, ne? Also und nicht nur ein Motiv immer
die ganze Zeit. Und die Zeit war bewusst eingeplant und zwar so, dass die Gäste dann nach der Trauung und nach dem Sektempfang, der stattgefunden hat, Zeit hatten, nochmal im Hotel einzuchecken und so. Also die waren busy, sich nochmal aufs Bett zu schmeißen und so, sondern die saßen jetzt nicht an der Location und haben halt gewartet. Mhm. Das war dann irgendwie, da war ein Timeslot, eine Pause dazwischen und da war komplett Freizeit und das ging dann erst später weiter und da haben sich alle wieder getroffen sozusagen.
Genau, also wenn man sagt, es gibt halt irgendwie um die Mittagszeit irgendwie einen Programmpunkt und dann ist abends Empfang oder so und dazwischen ist einfach nichts, weil wir vielleicht eh alle in Berlin sind und also irgendwo in der Stadt und dann kann jeder nochmal machen zwischendurch, was er möchte oder man ist irgendwie auf irgendeinem Schlösschen, wo jeder aufs Zimmer kann oder so, dann ist es auch vollkommen okay. Ich hatte auch ein Brautpaar, da war er Autofan und er hat halt einen Oldtimer, weil es halt so ein Traum von ihm war. Und dann sind wir halt mit diesem Oldtimer Muscle Car Cabrio halt 3 Stunden lang durch die Stadt gefahren und haben zwischendurch uns ein Käffchen geholt und hier ein paar Bilder gemacht und so und das ist auch schön, ne? Also das ist nicht so, dass man das nicht darf, sondern das sollte aber nicht sozusagen die Voraussetzung vom Fotografen sein, zu sagen, hier 2 Stunden muss aber mindestens, sonst. Weil dann, also dann hat er auch irgendwas, macht er dann noch nicht richtig, der Fotograf, wenn der 2 Stunden braucht, um ein paar vernünftige Bilder zu machen. Also
theoretisch kannst du nach dem Warmschießen würde ich mal sagen, 5 bis 10 Minuten, bis so diese erste Angst vor der Kamera weg ist an dem Tag, kannst du innerhalb von 10 Minuten, selbst an einer Location, wenn das Licht einigermaßen passt, kannst du fantastische Bilder machen.
Ja. Das wäre ein guter Punkt, den hatten wir jetzt gar nicht hier auf unserem Programm sozusagen. Es gibt im Amerikanischen, heißt es dann Engagement Shooting. Der Deutsche denkt dann, da wird dann irgendwie die Verlobung künstlich nachgestellt mit Kniefall. Das ist nicht so, sondern Engagement Shooting ist also eine, oder ich nenne es jetzt irgendwie Vorabfotos oder sowas.
Nenne ich auch so, genau.
Und sagt dann auch nochmal Übungsfotos dazu oder sowas. ist im Prinzip einfach nur ein kleines Fotoshooting im Park oder wenn das Brautpaar irgendwie eine coole Wohnung hat, dann da oder irgendwie sowas in der Richtung. Vorab, also in der verlobten Phase, deswegen heißt es Engagement-Shooting, Verlobungsfotos. Das heißt, man zieht sich da irgendwie ein nettes Hemd an und sie irgendwie ein Kleid oder wenn es 2 Jungs sind, dann, also was man sich anziehen will, man sieht halt irgendwie nett aus sozusagen, ja. Und macht vorher ein paar Fotos. Kann man A für die Einladungskarten benutzen, wenn das rechtzeitig passiert. B hat man vielleicht für Mutti zu Weihnachten irgendwie noch ein paar nette Bilder. Und C, jedes Brautpaar oder Paar, mit dem ich Fotos irgendwie mache, sieht halt vorher meine Bilder und vorher Fotos von den anderen Paaren sozusagen und sagt so, okay, bei uns wird es jetzt nicht so cool, aber es wird ja wenigstens so ähnlich werden. Aber so cool wie bei denen, also so toll und so lässig sind wir sozusagen nicht. Und hinterher beweise ich ihnen halt, dass bei denen die Bilder halt genauso genial irgendwie werden sozusagen. Und das wissen die aber vor der Hochzeit nicht. Also könnte man theoretisch diesen Moment, wo man sagt, oh, ich bin mir nicht so sicher, diese Unsicherheit in ein Shooting vorher verlegen, in dieses Engagement-Shooting. Macht also damit ein paar Fotos, schickt denen dann ein paar Fotos irgendwie zu. Und wenn es nur per WhatsApp ist, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, ein paar Tage, ne, vor der Hochzeit, falls es jetzt kurzfristig sozusagen ist, schickt denen ein paar Fotos zu. Und dann sagen die, oh, wir haben es ja richtig drauf irgendwie, ne?
Ja, super, ja, genau.
Stellen dann also fest, dass bei denen die Fotos genauso aussehen. Und wenn das einmal stattgefunden hat, dieser Effekt sozusagen, dieser Lerneffekt, dann sind die so entspannt am Hochzeitstag. Mhm. Also das kann ich durchaus empfehlen. Das ist nicht, in den USA ist das Standard, ne? Also da gibt es ohne Engagement Shooting gibt es eigentlich nicht, wurde mir berichtet. Und hier habe ich vielleicht eins von 10 Paaren oder sowas, die das machen. Und das eine Paar ist dann aber so unglaublich entspannt bei der Hochzeit, weil die wissen, sie haben es drauf, ich bin da, ich kümmere mich.
Ja. Und du bist gleich bei 100%.
Du bist einfach sofort, ne? Bei 100%. Ja.
Ihr konntet euch auch schon aufeinander einstellen, ne?
Genau. Die wissen, wie du arbeitest, auch wenn du rumrennst wie so ein Lauch und die halt denken so, was macht der denn?
Ja.
Hinterher gucken sie sich Bilder an und dann, das hat er gemacht. Genau. Deswegen hat er sich da hinter die Grasbüsche gelegt. So. Okay, sah jetzt mal ein bisschen komisch aus. Aber sieht dann halt hinterher, da sehen sie das Ergebnis und denken sich so, okay, hat er voll im Griff, so, das läuft.
Ja.
Ja, gut, also Paar-Shooting, super wichtiger Punkt am Hochzeitstag, sollte aber nicht zu viel Zeit einnehmen, außer es ist ausdrücklich gewünscht, weil Gründe. Mhm. Was sind denn so andere Punkte, die ihr noch sehr gerne mit fotografiert oder die ihr sehr wichtig findet am Tag, wenn wir mal vorne anfangen, morgens? Macht ihr gerne das Getting Ready mit?
Ja, sehr gerne. Einer der schönsten Punkte des Tages.
Das Getting Ready für alle hier, die
Vorbereitungen.
Genau, das Styling oder Vorbereitung im Allgemeinen. Ja. Ne? Also Styling vielleicht als Teil davon, aber auch das Anziehen, vielleicht Schleier reinstecken, so eine Sachen alles.
Genau. Also da gibt es immer so ein paar typische Motive, also die Manschettenknöpfe beim Bräutigam oder wenn er jetzt eine Schleife hat, wie er vielleicht der Trauzeuge bei der Schleife hilft, ins Kleid steigen, beim Make-up sitzen, in voller Entspanntheit, in Anführungszeichen, aber irgendwie siehst du, hinter der Fassade brodelt so richtig irgendwie. Also diese Angespanntheit ist schon sehr
cool. Je länger sie in meinem Stuhl sitzen.
Vielleicht, wenn es irgendwie ein paar nette Details gibt, weiß nicht, die Braut hat, Bräutigam hat klassischerweise vielleicht ein Blümchen, manchmal hat er eine Uhr oder ein Parfüm oder eine Schleife oder so, dass man da nochmal ein Foto von macht, so als kleines Stillleben. Und dann gibt es so einen kontroversen Punkt, das Kleid ins Fenster hängen. Also das ist nur unter Hochzeitsfotografen, weil manche sagen, nee, dann greife ich ja hier ein in die Situation, dann bin ich halt sozusagen nicht mehr dokumentarisch unterwegs, wo ich nichts verändere.
Ja, ich mache das.
Internes mache ich auch.
Also wenn es passt, ich mache immer gerne ein Kleidfoto.
Das ist ja so eine interne Diskussion. Also, ja,
ist das so cool, wenn das Licht dann da so durchscheint? Ja, genau.
Also ich finde es okay. Wenn man es nicht macht, ist auch okay. Ja. Meine Güte, genau, das ist jetzt nicht das Foto des Tages. Aber
ist es nicht, aber es ist ein schönes Aufwärmfoto, wenn man sich später die Serie anguckt und man sieht so ein paar Details von, ne, was ich gerade erwähnt habe, und dann halt einmal, wie es Kleid da so hängt, ist schon sehr hübsch und ich mache es auch ganz gerne. Manchmal, manchmal hängt das Kleid vorher schon, weil irgendwas hingehangen hat.
Das sage ich auch immer. Das hing da. Fing schon.
Genau, bist du auch wieder aus dem Schneider. Also das war jetzt so ein internes Ding. Es ist vollkommen okay, das Kleid ins Fenster zu hängen. Danach, also wie die Braut
häufig
dann
geht's
los,
direkt zur Trauung.
Genau, wie die Braut sich auf den Weg macht, das habe ich im Normalfall nicht, weil ich so 5 Minuten oder
stimmt, die Fotografen rennen immer vor, damit sie schon da sind, wenn die Braut ankommt.
Genau, das heißt, man macht dann also Fotos in
ein Gerenne, den ganzen Tag ist man nur am Rennen.
Oh, ja, auch mit Dennis.
Man rennt aber gerne.
Körperlich. Und
der Dennis hat auch immer ein Taschentuch für seine Tränchen bei, deswegen geht das.
Ja, ist auch wichtig.
Dann kommt man also an der Kirche an, Braut ist noch nicht da oder dann das Standesamt oder wo auch immer. Bräutigam ist schon ganz aufgeregt, man macht da ein paar Fotos, wenn es zeitlich passt, natürlich auch von den Gästen, die da schon irgendwie sind, ein paar Übersichtsfotos, wie alle schon vielleicht sitzen oder sowas in der Richtung. Ja,
Bock haben, sich unterhalten. So.
Genau, dann geht man wieder raus, dann kommt irgendwann die, beantworte ich deine Frage gerade
richtig? Ja. Ich würde gleich einmal kurz zwischenschießen, aber mach.
Jederzeit, weil sonst habe ich dann so viele Sachen schon gesagt, dann weißt du nicht mehr, was du sagen wolltest.
Okay, dann schieße ich jetzt dazwischen. Also genau, meistens geht das Hochzeitspaar oder vielleicht ist der eine Teil schon dort und der andere Teil kommt nach, dann zur Trauung und dann gibt es ja auch dieses First Look.
Ja.
Die Geschichte ist auch was glaube ich, aus dem Amerikanischen immer mehr rüberkommt.
Kommt fast alles aus dem Amerikanischen, was wir bei Hochzeiten
machen. Ja, ich persönlich aus völlig eigennützigen Gründen bin da ein Riesenfan von, weil natürlich da das Styling komplett super noch aussieht, weil das gerade vor einer Viertelstunde zu Ende gestellt wurde.
Wollen wir sagen, was ein First Look ist?
Ja, genau, das wollte ich jetzt noch hinaus. Genau, und da trifft sich dann das Hochzeitspaar praktisch, bevor sie die Gäste überhaupt sehen irgendwo, ne? Möglichst nicht in Sehweite, in Blickweite, heißt das so, von den Gästen, damit sie noch ein bisschen Ruhe behalten können und sehen sich an dem Hochzeitstag dort dann zum ersten Mal oder wenn sie völlig untraditionell zusammengeschlafen haben, in einem Zimmer dann zum zweiten Mal eben, nachdem halt das Getting Ready dann fertig ist. Genau, und dann werden da so eine ganz kurze Paar-Foto-Session gemacht, oder? Wie läuft das normalerweise ab und wie häufig kommt das auch vor?
Genau, also ich glaube, du hast im Prinzip das schon erklärt. Also First Look ist sozusagen, man sieht sich das erste Mal und nimmt aber sozusagen diesen Moment raus aus der eigentlichen Hochzeit im Sinne der Gäste. Also das heißt, man sieht sich also nicht irgendwie am Altar, sondern man sieht sich halt irgendwie hinter der Kirche das erste Mal oder irgendwo. Also der Fotograf sucht sich meistens einen schönen Ort, was halt optisch und vom Licht her gut passt. Klassiker ist auch, einer von beiden steht mit dem Rücken zu dem anderen, der andere kommt angelaufen, dann dreht man sich um und darf sich sozusagen bewundern und begutachten.
Da gibt es ja diese Fotos, die man auf Pinterest dann sieht, genau. Ne? Der Moment, wenn er von hinten kommt, wenn das jetzt ein Mann, eine
Der Dennis hat wieder seine Gedanken im Gulli, wie sagt man, das war jetzt gerade ein englisches Sprichwort, was ich versucht habe.
Ich weiß, wir können es ja einfach angenehm, nicht unangenehm überspielen.
Ja, wir tun einfach so, als wenn man redet schon drüber.
Also wenn dann angenommen ist, es ein Mann oder eine Frau und dann steht die Frau da und wartet umgedreht und er schreitet auf sie zu von hinten und tippt sie vielleicht an und dann gibt es ein Foto davon und wie sie sich zum ersten Mal sehen und wie sie sich in die Arme fallen.
Die Idee ist so ein bisschen, dass man diesen Moment sozusagen nur für sich hat und den miteinander genießen kann. Kleiner Tipp auch vorweg, nehmt euch dann auch ruhig ein paar Minuten und dreht euch dann nicht nach 10 Sekunden zum Fotografen und sagt, so, was machen wir jetzt, sondern einfach so ein bisschen innehalten, entspannen.
Das gilt im Übrigen für den gesamten Tag.
Gilt für den gesamten Tag.
Nicht nur
der Fotograf ist eigentlich gar nicht da, der wird nicht angeguckt.
Lasst euch Zeit, genießt die Momente. Also das ist tatsächlich schwierig, wenn man halt so aufgeregt ist, aber versucht's, atmet dann 3-4 Mal tief durch. Auch wenn ihr zum Beispiel zur Trauung schreitet, so jetzt diesen Weg darunter und so, lauft langsam. Die Leute feiern euch, die sind nur wegen euch da.
Ja.
So, macht das ganz entspannt. Das ist einfach super cool, genießt es.
Genau, also wir nehmen also diesen ersten Blickkontakt sozusagen aus der Kirche oder aus dem Standesamt raus und verlegen den woanders hin, dass man den nur für sich hat, wenn man das möchte. Weil manch einer vielleicht auch so nah am Wasser gebaut ist, dass er sagt, ich brech dann komplett zusammen, wenn ich das vor der gesammelten Mannschaft irgendwie mache.
Also die beiden Optionen praktisch. Ne? Genau, entweder man sieht sich in der Kirche
oder man geht zusammen rein.
Der Trauung ist ja keine
Kirche. Manche Paare gehen auch zusammen in die Kirche oder in Standesamt.
Das finde ich persönlich auch total schön.
Ich mag ihn nicht so.
Nee? Also fotografisch nicht so?
Nee, ich mag dieses Braut kommt an mit Brautvater, gefällt mir aus irgendwelchen Gründen. Es gibt so ein paar Kitsch-Klischees, die irgendwie dann doch total schön sind an Hochzeiten. Ne?
Gut, ich merke schon, ich würde alles anders machen.
Klar, also wenn wir drei heiraten, oder ich habe ja schon, macht man sowieso sehr, sehr viel anders.
Wir drei einander.
Wenn man, genau. Ach, das ist aber schön.
Ja.
Nee.
Dann ist es raus. Nein, hat nur Gerald und nicht.
Genau.
Okay. Aber Linda kann auch dazu kommen. Das ist Geralds Frau übrigens.
Genau. So, ich versuche mich gerade zu konzentrieren.
Also ich muss kurz dazu sagen, es wird immer wärmer in dem Raum, in dem wir gerade aufnehmen.
Es steigt schwierig.
Wir haben alle eine feuchte Stirn schon.
Nein, ach Quatsch, noch geht's, ist ja heute nicht ganz so heiß. Also wir nehmen den Moment raus, weil man entweder sagt, ich schaff's emotional nicht, das vor allen zu machen und es ist mir zu intensiv. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn man sagt, man würde sich normalerweise zutrauen, für das vor allen zu machen, der zweite First Look, es gibt sozusagen nach dem First Look dann die Variante, geht der Bräutigam dann allein in die Kirche und die Braut kommt trotzdem nochmal klassisch rein oder geht man dann zu zweit rein? Wenn die Braut dann separat mit Brautvater oder wie auch immer oder der Bräutigam mit Bräutigamsvater in die Kirche dann reingeführt wird, ist dieser Moment dann emotional nicht mehr so schwer, wie er es gewesen wäre ohne First Look. Das heißt, das muss man also wissen. Wenn ich es sozusagen vorverlege, ist der eigentliche erste Kontakt in Anführungszeichen nur noch nicht mehr so heftig, was also entweder gut sein kann oder wenn man sagt, nee, ich will aber, dass der heftig ist, ist natürlich nicht gut, dann würde ich keinen First Look machen und das halt einfach in der Kirche lassen sozusagen. Aber, und das ist dann auch sozusagen wieder aus dem amerikanischen Raum, macht den First Look und hat danach nochmal so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, schon mal so ein paar Bilder zu machen. Also das heißt, man macht dann so ein Mini-Paar-Shooting.
Genau, das meinte ich.
Was dann den Vorteil hat, dass man später nicht mehr so viel Zeit braucht. Wenn die Gäste warten jetzt in der Küche, dann ist es sozusagen egal. Da weiß man wartet. Aber später am Nachmittag ist es halt dann irgendwie nicht so schön, wenn man dann ewig wartet. Allerdings ist die ganze Anspannung, die ja nach der Kirche irgendwie abfällt, die ist halt noch da. Das heißt, ich bin da nicht so ein Riesenfan von großes Fotoshooting zu machen, weil man halt doch irgendwie dem Brautpaar anmerkt, die sind halt noch den Gedanken halt schon eine Viertelstunde weiter, wo es halt dann gleich richtig zur Sache geht sozusagen.
Genau, und es gibt ja meistens noch viele weitere Momente an dem Tag, wo auch nochmal ganz gezielt Fotos gemacht werden. Ne? Dann gibt es das Gruppenfoto noch. Wie ist da so euer Gefühl zum Gruppenfoto? Gefühlt ist das ein Standard, was immer dazugehört? Habt ihr auch Paare, die sagen, nö, ist mir eigentlich wurscht. Oder wie handhabt ihr das?
Haben wir das in der letzten Folge schon besprochen eigentlich?
Nein.
Gruppenfoto
nein.
nicht? Nee. Nein.
Okay, also Gruppenfoto ist, glaube ich, eins von zwei Fotos, die es schon immer gab, seit es Kameras gibt.
ja. Ich glaube, damit ging es los.
Genau, Gruppenfoto und ein steifes, ernstes Foto vom Brautpaar, wo beide wie...
das mache ich im Übrigen immer noch.
Angeschossen
ein aufhören. Foto vom Brautpaar, wo die gerade nebeneinander stehen, in die Kamera gucken.
Genau, aber
einfach damit die Oma hinterher nicht schimpft, warum es nur Fotos gibt, wo das Brautpaar nicht in die Kamera guckt.
Genau, ich nenne es auch mal das
Oma, ist mir schon passiert.
Das Oma-Foto irgendwie, also selbst ein Brautpaar sagt, nee, und die klassischen Fotos haben beide gar nicht.
Dann
und
komm, so. Wir machen ein Oma-Foto, wenigstens eins.
Dann kommt genau von dem Brautpaar dann später, hast du vielleicht noch so ein normales Foto von uns irgendwie? Ja, und
Oma hat gefragt.
Genau, das wird also immer mitgemacht, es gibt also immer ein Foto einmal quer, wo man das Brautpaar bis zum Bauch vielleicht drauf hat oder sowas, also wo es sozusagen etwas gesichtslastiger ist. Und einmal hochkant bis zu den Schuhen sozusagen, wo man das Brautpaar einmal komplett drauf hat. Das muss quasi sein. Gruppenfoto ist der nächste Standard sozusagen, den man immer macht. Da macht es sich immer ganz gut, wenn man irgendwie so ein bisschen Schatten hat und vielleicht nicht die Mittagssonne. Ne? Also
ja.
Brautpaar fragt dann ganz gerne irgendwie und am liebsten gleich vor der Kirche auf der Treppe, die ist da ganz toll.
Ist so oft
da
so.
Ist ganz viel Sonne.
Also örtlich ist es oft auch schön.
Genau.
Einfach.
Aber die Sonne ist halt unter Umständen halt noch irgendwie voll da und scheint den Leuten in die Augen und dann blinzeln an die Menschen nur an und dann wird es halt nicht das schöne Gruppenfoto, was man gerne haben wollte. Wenn man sagt, das ist aber unsere Kirche, wo wir auch getauft wurden und so weiter, dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir einfach zwei Gruppenfotos, weil es dauert nicht lang.
Ja.
Also wir machen einmal ein Foto da und dann machen wir nochmal ein Sicherheitsgruppenfoto später dann hinter der Scheune oder wo man auch immer feiert. Oder im Tanzsaal oder sowas in der Richtung zu einer späteren Stunde, wo die Sonne ein bisschen flacher ist und man halt genug Schatten hat.
Und wenn ihr euch die Frage stellt, so, wollen wir ein Gruppenfoto machen oder nicht, ich würde immer sagen, macht's. Es geht flott und ich glaube, in 20 Jahren freut man sich dann drüber, wenn man das so sieht, dass alle nochmal einmal drauf sind, in die Kamera gucken. Das ist ganz witzig. Macht das auf jeden Fall.
Und dann bestehe ich eigentlich auch mal drauf, wenn irgendwie Oma oder so noch mit dabei ist bei der Hochzeit, dass man mit Oma nochmal ein Foto macht und kann dann eigentlich, wenn man eh schon dabei ist, mit den Eltern nochmal ein Foto machen.
Eltern, Trauzeugen, so die kleine Runde.
Geschwister nochmal. Und dann hat man, gibt ganz selten mal Hochzeiten, wo die sagen, wir wollen mit allen gerne ein Foto machen. Da muss man schon ein bisschen Zeit einplanen und vielleicht auch eine kleine Liste, die man dann irgendwie einem Trauzeugen gibt und der halt sozusagen nacheinander die Gäste ranholt. Aber wenn man jetzt wirklich nur mit den Eltern, Trauzeugen und Geschwistern und so weiter in zwei, drei Konstellationen irgendwie Bilder macht, dann ist man da in 10 Minuten durch. Also das ist relativ schmerzfrei. Und findet am besten nach dem Gruppenfoto statt, weil dann halt auch alle da sind. Und dann ist die Menge eh gerade so ein bisschen aufgelockert und dann ist es nicht so eine, wir warten jetzt und wir wissen nicht, was passiert, sondern die gucken halt zu, wie man halt lustig kurz ein paar Fotos macht von den Trauzeugen mit Brautpaar und Co.
Ja, gut. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen.
Ich glaube, Stella wollte noch irgendwelche anderen Punkte. Nee, Standard.
Nee, ach, dann, wir brauchen jetzt nicht den ganzen Tag, glaube ich, nochmal durchgehen.
Nee, ich wollte eigentlich nur von euch wissen, wie das mit den Gruppenfotos so ist, ob das eigentlich immer ein Teil des Tages ist und ob es da sonst Alternativen gäbe, hast du gerade gesagt, manchmal kleinere Gruppen, manchmal an zwei verschiedenen Orten, nur um sicher zu sein.
Ja.
Schön.
Und zwar das Thema Fotobooth.
Mhm.
Finde ich ganz spannend.
Ist das das gleiche wie eine Fotoecke?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ich glaube, es nennt kaum jemand Fotoecke, bis auf Gerald und mich.
Das ist natürlich der Begriff. Das ist der richtige Begriff.
Ja, das ist der patentierte, markenrechtlich geschützte. Genau, also eigentlich heißt es Fotobooth. Genau wie alles andere kommt es aus den USA wahrscheinlich. Deswegen
vermutlich, kann das keiner aussprechen. Dementsprechend gibt es auch irgendwie Knipskiste und Fotobox und tausend andere Begriffe. Das ist
der deutsche Begriff, genau.
Was ich
wie findest du das?
Finde ich hervorragend. Also ich habe so ein Ding seit 2010. Damals gab es da noch keinen Begriff für oder jedenfalls war der nicht bekannt. Und ich habe halt überlegt, naja, ist halt eine Kamera in der Ecke, machen wir mal Fotoecke draus. Und es ist es bis heute. Und es ist schon ganz witzig, weil man... Also man muss sich vorstellen, es ist eine Kamera, manchmal ist die in einer Holzkiste, manchmal ist die einfach nur auf dem Stativ. Aber am Ende kann also jeder Gast ist irgendwie ein Auslöser dran in irgendeiner Form, ein Knöpfchen oder sowas. Oder manche haben dann auch irgendwie so ein iPad mit dran oder sowas in der Richtung, dass man darüber das Ding bedient. Und jeder Gast kann also von sich selber Fotos machen.
Mhm.
Und es ist immer super witzig. Ich meine, ich habe dieses Ding schon hunderte Male aufgebaut bei Hochzeiten und stehe halt trotzdem jedes Mal noch davor und mache noch ein paar lustige Fotos.
Geht mir ähnlich.
Es ist immer sehr unterhaltsam und du hast halt die ganze Nacht halt Fotos von Gästen, die halt wirklich sehr, sehr ungezwungen sind.
Ne? Genau, weil halt niemand zuguckt beim Fotomachen. Ja. Das ist halt so dieser Selfie-Effekt.
Ne? Genau.
Ziemlich geil.
Dann gibt's halt die Variante, irgendwie man bestellt sich so ein Ding irgendwie und dann ist da noch ein Drucker mit bei und da kommen dann so Streifen raus. ne, wie aus so einem klassischen Fotoautomaten. Ja.
Davon habe ich auch ein paar im Kühlschrank hängen. Ich finde das super.
Ja,
ist super. Als Gast hat man da ewig was von und ich finde das auch cool, dass es dann so viele kleine Fotos auf einem Streifen sind, anstatt 4, 5 große, die man sich dann doch nicht alle irgendwo hinhängt.
Ja. Ich bin, gut, geht es, glaube ich, zu sehr in die Tiefe des, aber also ich, mir ist immer wichtig, dass das eigentliche Bild hochwertig ist. Also das heißt, die Fotos, die bei mir aus der Kiste rauskommen, die sehen halt in etwa so aus, wie jetzt auch meine Partybilder oder sowas bei Hochzeiten mit einem gewissen Look drüber und so weiter. Bei diesen Streifchenautomaten ist halt das Bild individuell erstmal nicht so der Hammer. Also es ist meistens relativ totgeblitzt irgendwie. Ist trotzdem witzig und hat halt diesen Fotoautomaten-Effekt sozusagen. Ich lege aber mehr Wert auf das individuelle Bild, dass das halt schön aussieht. Ich habe da so ein bisschen anderen Ansatz, aber das ist auch Geschmackssache. Aber in dem Fall sollte man sich vorher angucken, wie sehen denn die Bilder so aus, die normalerweise da rauskommen, ne?
Ja, das stimmt.
Und dann gibt es noch die Variante mit oder ohne Perücken und Co. irgendwie.
Gibt es eine Menge, also eine Menge unterschiedlicher auch Dienstleister. Unsere Fotoecken sind cool. Da sehen die Fotos jeweils hochwertiger aus, aber halt ohne Drucker.
Ja.
Sonst, wenn ihr Dienstleister suchen, also sucht sozusagen, die sowas anbieten, die machen auch coole Sachen halt mit Drucker.
Ja.
Können wir mal einen Shoutout geben an Snapshot2Go, Fotoautomat Berlin und Knipsomat.
Knipsomat ist ja auf unserem Instagram schon, weil mit Knipsomat wir regelmäßig alberne Fotos auf Hochzeitsmessen machen.
Ja, dann kennen wir auch alle persönlich, sind super Leute, die Top-Service liefern. Also ja,
die machen das sehr schön. Man muss ja nur leider sagen, wenn der Fotograf so ein Ding mitbringt, kann er das halt ein bisschen günstiger anbieten, weil der eh schon vor Ort ist. Ne? Das ist halt.
Aber halt ohne Drucker. Aber es kommt immer darauf an, was man halt möchte.
Wobei manche Fotografen haben auch einen Drucker, aber das ist dann auch schon wieder mit Problemen behaftet, weil irgendwas funktioniert nicht und so.
Das heißt, da würden dann die digitalen Dateien einfach hinterher mit rumgeschickt werden.
Genau.
Und genau, ich schicke die immer im Nachhinein rum und das Brautpaar macht es häufig so, dass die Bilder erstmal für sich behalten, ausbelichten, also drucken lassen. Und dann in die Danksagungskarten für das jeweilige Paar immer so ein paar Bilder mit reingeben und das kommt auch mal total gut an.
Ja,
das
stimmt.
Vor allem sind dann die Bilder, die du dann halt im Nachhinein, zum Beispiel bei Saal Digital, was ich vorhin gesagt habe, ausbelichten lässt, die sind halt 1000-mal hochwertiger als das, was aus diesen mobilen Druckern rauskommt. Ne? Also das kann man mobil gar nicht leisten in der Qualität.
Ja.
Alles klar.
Gut, Deckel drauf. Wir haben ja schon viel geredet.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser zweiten von 2 Folgen zum Thema Hochzeitsfotografie. Beide relativ lang und ausführlich geworden, aber wir denken, dass wir da einige gute Infos für euch mitgeben konnten und ein paar Pointer, worauf man sich so spezialisieren kann oder bei der Suche, worauf man achten sollte. Danke Dennis, danke Gerald, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge. Und,
danke für die Einladung, Stella, danke.
Ja, bitte, hier bei meinem alleinigen Podcast. Nein, weil die beiden so viel zum Thema zu sagen haben, habe ich mir erlaubt, mal ein bisschen die Moderation zu übernehmen. Ich habe es versucht, ich mache es nicht ganz so gut wie Dennis, aber hoffentlich war es okay.
Klar.
Feini.
Feini. Good girl.
Gut. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn wir eurer Meinung nach irgendwas nicht so ganz genau erläutert haben, was ihr aber noch hättet wichtig gefunden oder irgendwelche Fragen, die ihr noch habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter bestdayever_hochzeitspodcast könnt ihr uns da finden, sowie auf Spotify und Apple Music unter dem gleichen Namen. Bei Spotify gibt's die Funktion leider nicht, aber wenn ihr uns auf Apple Music gerne eine Bewertung hinterlassen wollt und ein positives Feedback geben wollt oder auch negativ, aber positiv wäre natürlich besser, dann könnt ihr das gerne tun und wir freuen uns darüber. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Montag oder Sonntag. Wir haben mal überlegt, ob wir Upload-Tage auf Sonntag legen.
Das aber es war bisher eine Überlegung nur.
Ja.
Wir gucken mal.
Sonntag oder Montag. Eins von beiden. Ich verabschiede mich und freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.